spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Stories für interessierte Menschen. Rebecca trifft.
Hallo und herzlich willkommen zur 60. Episode meines Podcasts Rebecca trifft. Heute habe ich die Ärztin und Bestseller-Autorin Dr. Lisa Federle zu Gast. Schön, dass Sie hier sind.
Hallo, ich freue mich auch.
Wir werden ja heute über Ihr neues Buch sprechen und darüber, dass Beziehungen vielleicht krank machen, wenn sie unglücklich sind, aber auch über Ihre Leistung als Ärztin. Ich würde sagen, wir fangen mit Ihrem neuesten Buch an. Es heißt Vom Glück des Zuhörens, wie uns gute Beziehungen stark machen. Dort erzählen Sie ja von Menschen, die durch eine unglückliche Beziehung krank geworden sind. Jetzt haben Sie auch festgestellt, dass schlechte Beziehungen nicht nur seelisch, sondern halt auch körperlich krank machen können. Wie ist das denn möglich?
Also beispielsweise in dem Buch kommt ja eine Frau auch vor, die 30 Jahre die heimliche Geliebte von einem Mann ist, der verheiratet ist. Und die habe ich kennengelernt im Dienst, weil sie Schwindel hatte, sie hat einen hohen Blutdruck gehabt, sie hat ständig irgendwelche körperlichen Beschwerden gehabt. Und das war praktisch extrem, ist mir das aufgefallen, an Feiertagen, wo sie dann alleine war oder wo sie einfach die Probleme hatte, weil der Mann eben bei seiner Partnerin war. Und als der Mann gestorben ist, ging es ihr ziemlich schlecht. Sie hat die Beerdigung hinterm Baum beobachtet, hat aber dann nach circa 1 bis 2 Jahren einen neuen Partner kennengelernt. Und von da an war sämtliche Beschwerden, die sie hatte, wie weggeblasen. Sie hatte keinen Schwindel mehr, sie hatte keine Hörstürze mehr, sie war einfach glücklich und hat ein schönes Leben dann begonnen. Und ihr ist es gar nicht aufgefallen, wie sehr sie eigentlich unter dieser Beziehung gelitten hat.
Wahnsinn. Und das kann sich auch so körperlich quasi äußern dann?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, es gibt Menschen, die dann dauernd Kopfschmerzen haben. Es gibt Menschen, die einfach ständig den Frust dann in sich rein essen. Und es gibt viele, viele Erkrankungen, die aus einem tiefen Umfeld heraus sich auch entstehen können.
Und wann haben Sie begonnen, diesen Zusammenhang erstmal zu erkennen? Weil ich glaube, es ist ja erstmal nicht einfach, dann auch wirklich den Zusammenhang herzustellen, oder?
Also beim ersten Mal, das beschreibe ich auch in dem Buch, ist mir nur aufgefallen, dass die Umgebung, in der die Frau gewohnt hat, die hat sehr elegant gewohnt, unheimlich kalt war irgendwie, also teuer eingerichtet, aber es hat so das Heimliche, die Atmosphäre gefehlt und ich hatte schon da ein komisches Gefühl und als Arzt oder Ärztin verlässt man sich ja oft auf den Eindruck, der einem auch so als erstes entsteht, bei einem entsteht, ich bin ja auch Notärztin, da muss ich innerhalb von Sekunden entscheiden, was jetzt hier los ist, was derjenige hat, wenn der nicht mehr reden kann. Ob der nur total betrunken ist, ob der Tabletten genommen hat, ob der einen Herzinfarkt hat und nicht mehr sprechen kann, Schlaganfall oder was auch immer. Das heißt, man spürt auch so ein bisschen relativ schnell, was passiert oder was um einen rum geschieht. Und ich hatte schon beim ersten Mal das Gefühl, dass der Frau es eigentlich psychisch nicht gut geht. Hat sie mir damals aber nicht erzählt, sondern wir haben uns erst später angefreundet. Und dann kam das so nach und nach eben raus.
Ja. Sie kennen die Position ja sowohl als Ärztin, wenn Sie auf die Leute schauen, waren aber auch selber mal in der Situation, also auf der anderen Seite quasi. Was würden Sie denn sagen, was das persönlich damals mit Ihnen gemacht hat?
Ich glaube, das kommt immer auf die Situation drauf an, in der man sich befindet. Ich glaube, es gibt Situationen und Zeiten, wo es vielleicht auch gerade richtig ist, eine Beziehung zu haben, die einen nicht so bindet, ja, sondern die eben für die Zeit dann genau das Richtige ist. Also ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, eine Beziehung mit einem verheirateten Mann, das kommt ja auch immer drauf an, wie die läuft. Also bei mir war das der Fall, dass das klar war, er offen zu mir gestanden hat und so weiter. Es ist ja nicht immer alles gleich, ja, dass das immer nur heimlich läuft. Man kann das ist sehr vielfältig. Und da glaube ich, da kommt es immer drauf an, in was man für eine Situation man sich befindet. Ich war damals in der Situation, dass das für mich eigentlich okay so war und ich damit ganz gut zurechtkam. Und irgendwann, als ich gemerkt habe, es fällt mir nicht mehr so leicht oder ich hätte es gern anders oder es ist nicht mehr meine Form der Beziehung, die ich haben möchte, habe ich dann halt das Ganze beendet. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt an sowas, dass man rechtzeitig auch den Absprung schaffen muss, bevor das womöglich irgendwann krank macht oder traurig macht oder man nur noch leidet.
Was glauben Sie denn, warum in der heutigen Gesellschaft trotzdem noch eher eine, ich sag mal, unglückliche Beziehung geduldet wird als Single sein? Also dann heißt es ja oft, oh, du bist jetzt Single, das tut mir aber leid und so. Aber wenn jemand in einer unglücklichen Beziehung ist, ist es einfach, ja, dann ist das halt so, aber er hat ja jemanden, ne? Wieso ist das wohl so?
Ich glaube, das ist noch eine alte Tradition irgendwie. Manche meiner Bekannten oder Freunde sagen auch, oder Freundinnen, ja, wenn sie alleine sind, dann werden sie nicht so eingeladen wie ein Ehepaar. Ja, das ist einfach was anderes. Dann sind sie Zitterrad am Wagen. Das ist die eine Situation. Und die andere Situation ist, glaube ich, dass wir noch nicht, ja, wir haben einfach noch nicht verstanden, dass es auch kein Problem ist, mal allein zu sein. Und dass wir es auch akzeptieren müssen, dass wir in einem Zeitalter leben, wo jeder älter wird, viel älter wird und wo man vielleicht auch später dann nochmal die Liebe seines Lebens kennenlernt und nicht mit 30 den Partner fürs Leben gefunden haben muss. Zumindest in meiner Jugend war es so, dass man mit 23 eigentlich schon gedacht hat, oh, ich bin aber ganz schön alt und ich habe noch keinen Freund. Ja.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und das setzt einen ja dann wieder unter Druck. Man hat ja dieses Gefühl, man muss jetzt irgendjemanden finden, was ja eigentlich totaler Quatsch ist. So. Glauben Sie denn, Monogamie an sich generell ist eher schlecht oder kontraproduktiv für die Gesundheit oder kann es auch gut sein?
Ich glaube, das kann man auch grundsätzlich auch so nicht sagen. Ich glaube, das kommt ganz drauf an. Es gibt Menschen, die sind 50 Jahre verheiratet und total glücklich mit ihrem Partner. Finde ich super. Und es gibt halt Menschen, die kommen damit nicht zurecht. Und es gibt Ehen, da ist der Partner fremdgegangen oder beide haben einen anderen Partner nebenher, aber sie gehören zusammen und fühlen sich zusammengehörig. Und wissen auch, wo sie hingehören. Und ich denke, das muss man jedem Menschen überlassen, wie er am besten mit zurechtkommt. Schwierig wird es halt, wenn das sehr wenig ausbalanciert ist. Ja? Wenn der eine halt ständig betrogen wird und der andere macht, was er will. Also eine Beziehung sollte irgendwie, denke ich, einigermaßen ehrlich funktionieren und einigermaßen auch auf gleicher Augenhöhe laufen.
Ja, genau. Das finde ich halt auch immer. Ich finde, es ist halt unfair, wenn man selber nicht weiß, wie man quasi behandelt wird. Dass man selber in seiner eigenen Blase lebt und denkt, das ist ja alles so toll und man halt selber nicht mitbekommt, wie einem geschieht. Wenn es ehrlich passiert, ist es ja nicht so schlimm. Dann sind ja beide einverstanden.
Ganz genau.
Sie erzählen ja in Ihrem Buch auch von einem Mann, der eine demenzkranke Frau hat. Und gleichzeitig eine Geliebte, er kümmert sich aber um seine Frau, will die auch nicht verlassen. Die Geliebte gibt ihm aber, ich sag mal, ein bisschen Kraft und er möchte das halt auch nicht aufgeben. Auch er hat ja dann Symptome entwickelt, ist letztendlich krank geworden. Was haben Sie dem Mann denn geraten, aus diesem Teufelskreis, muss man ja schon fast sagen, rauszukommen?
Also ich glaube, dem Mann habe ich geraten, dass er schauen soll, dass er sich nicht aufopfert für seine Frau, für seine demente Frau, ja. Weil ich habe tatsächlich auch schon beobachtet, dass sich Ehepartner für den dementen Partner aufgeopfert haben und dann teilweise schon fast aggressiv dem gegenüber, verbal aggressiv geworden sind, weil sie frustriert waren, weil sie von morgens bis abends in Beschlag genommen worden sind, weil es nicht einfach ist, sich um jemanden, der dement ist, von morgens bis abends zu kümmern. Weil letztlich gibst du dein Leben dann auch auf in einem bestimmten Alter, ja. Und du lebst ja dann nur noch mit, der Mensch ist eigentlich nur noch eine gewisse Hülle. Also die Seele fehlt ja, weil du kannst mit dem nicht mehr in Erinnerungen schwelgen und so weiter. Und trotzdem musst du dir ja deine Kraft holen, um so jemand weiterhin zu lieben, ihn zu unterstützen. Und in dem Fall finde ich das richtig, dass er eine Geliebte hat und die Geliebte das auch weiß und damit zurechtkommt. Wichtig ist halt, dass man eben sowas offen macht und ehrlich macht dann, ne?
Aber da kann ich mir gut vorstellen, dass es trotzdem was mit dem Gewissen macht, weil man es der demenzkranken Frau ja wahrscheinlich nicht mehr erklären kann und man ja trotzdem irgendwie das Gefühl hat, man macht etwas heimlich. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass da Gewissensbisse auf jeden Fall aufkommen und dass man da schon echt leidet. Das ist schon eine echte Zwickmühle, glaube ich. Also
es ist manchmal eine Zwickmühle, muss es aber nicht sein, weil ich glaube, es liegt an der Gesellschaft auch ein bisschen, wenn wir sowas akzeptieren und demjenigen kein schlechtes Gewissen machen, dann kann er auch selber vielleicht das anders akzeptieren. Ich persönlich habe den auch schon zufällig getroffen, wo er mit seiner Frau an dem Tisch saß. Er hat gar nicht gesehen, dass ich in dem Lokal sitze und gerade mit der dementen Frau Händchen gehalten hat. Also da ist schon noch eine Form der Liebe da, aber er holt sich die Kraft halt auch mit woanders, ja. Und ich kann das verstehen und ich finde das besser, als wenn ich in ein Haus komme, wo der Mann oder die Frau den dementen Mann pflegt und wirklich völlig genervt ist und fertig mit den Nerven.
Klar, das bringt ja dann der dementen Person in dem Sinne auch nichts mehr, weil dann ist ja auch nur noch die Stimmung aggressiv. Darunter leidet sie ja genau. Auch. Ja.
Was ja auch verständlich ist, wenn ich mich 24 Stunden am Tag um jemanden kümmern muss. Ja.
Wenn man sich das jetzt alles so anhört, würde man ja sagen, unglückliche Beziehung, man sollte sofort Schluss machen und irgendwie da rauskommen. Würden Sie das auch jedem raten, der in einer unglücklichen Beziehung steckt? Vielleicht hört ja auch der ein oder andere zu, der sich auch so ein bisschen gefangen fühlt in seiner Beziehung. Oder was würden Sie da raten?
Nein, das würde ich grundsätzlich so nicht sagen. Das würde ja bedeuten, dass wir sofort den Partner verlassen, wenn irgendwas nicht gut funktioniert. Also es gibt ja auch diese Geschichte im Buch von einer Freundin von mir, die von ihrem Mann betrogen wurde und lange mit dem verheiratet war und dann aber wieder mit ihm eine gemeinsame Basis gefunden hat und die Ehe funktioniert besser als vorher, weil nämlich beide mehr aufeinander achten und nach dieser Episode wissen, was sie eigentlich wollen und was die Partnerschaft auch für einen Wert hat. Also deswegen glaube ich nicht, dass man immer sofort alles aufgeben sollte. Man muss auch um was kämpfen, aber ich glaube, man sollte sich bewusst werden, was einem fehlt und warum man unglücklich ist. Und wenn man das weiß, dann kann man das auch angehen. Wenn man aber merkt, es gibt keinen Ausweg, dann sollte man irgendwann gehen, bevor man total krank wird oder total drunter leidet.
Das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, weil ich glaube, das ist für viele wichtig, das einfach auch mal ausgesprochen zu hören. Geht vielleicht viele was an. Aber wir wollten ja auch noch über Ihre Tätigkeit als Ärztin reden. Kommen wir dazu einmal ganz kurz noch. Sie sind ja leitende Notärztin, haben in Tübingen auch eine privatärztliche Hausarztpraxis. 2015 haben Sie dann auch im Kreis Tübingen eine rollende Arztpraxis eingeführt. Da konnten Geflüchtete in ihren Notunterkünften quasi behandelt werden und auch obdachlose Personen. Wie genau kann man sich das vorstellen?
Also ich habe damals gesammelt, unter anderem hat Til Schweiger auch für das Auto gespendet und viele andere Persönlichkeiten. Und wir hatten so eine Tagblattaktion, eine Aktion hier von unserer Presse, sodass das Auto dann zusammenkam, nachdem ich es bestellt habe, wohlgemerkt. Und dann haben wir in dieser Notzeit, als so viele Flüchtlinge kamen, haben wir einfach gesagt, das hat ja keinen Sinn, wenn die dauernd den Notarzt rufen und der ist dann beim schreienden Kind, weil es irgendwie Bauchweh hat oder Husten oder Fieber oder sonst irgendwas, weil die haben immer den Notarzt gerufen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir führen regelmäßig Sprechstunden ein und fahren täglich diese Unterkünfte ab. Und das haben wir gemacht und seitdem läuft es sehr gut organisiert. Dann gab es ja, nachdem die syrischen Flüchtlinge alle irgendwann versorgt waren, haben wir die Obdachlosen versorgt, haben einmal in der Woche kostenlose Sprechstunden für die angeboten. Und dann kam ja der Ukraine-Krieg und jetzt ist das Auto unterwegs und versorgt die ukrainischen Flüchtlinge regelmäßig medizinisch, was ja super ist, weil die können die Sprache nicht, die haben die Medikamente nicht, die wissen nicht, wohin sie gehen müssen, in die Apotheke und so weiter. Und du kannst denen dann auch die Medikamente direkt verabreichen oder auch mal nur eine Tablette aushändigen und nicht gleich die ganze Packung. Und du kannst ihnen erklären, wie sie es einnehmen müssen. Sie müssen den Weg nicht suchen und so weiter.
Das ist ja super. Gibt es denn da auch, ich sag mal, Dolmetscher oder sowas, damit man die Person richtig verstehen kann?
Ja, wir hatten immer Dolmetscher dabei. Ja.
Okay. Während der Corona-Pandemie, das fand ich auch noch ganz toll, ist diese rollende Arztpraxis ja dann quasi umfunktioniert worden und dann wurde zum Beispiel in Pflegeheimen da quasi eine mobile Teststelle aufgebaut. Auch zum Beispiel damit die älteren Leute dann Weihnachten nicht alleine verbringen müssen oder so. Wie hat sich das denn dann noch ergeben?
Das war einfach meine Idee, weil ich habe ja auch Patienten im Altersheim und ich wollte nicht, dass die alle sterben. Und ganz am Anfang habe ich gedacht, okay, ich muss die testen, damit die Chance besteht, dass man die positiv sind, wenigstens dann aus der Einrichtung woanders hin tut. Und am Anfang sind die alle gestorben. Das war ja furchtbar oder sehr viele gestorben. Ja. Und natürlich gab es da auch viel Leid, weil es immer schwierig ist, jemanden zu isolieren. Auf der anderen Seite hat es auch Menschen das Leben gerettet, ja, weil wir hatten zum Beispiel die erste Station, die ich überhaupt getestet habe, da war das noch gar nicht bezahlt und auch von der Regierung noch gar nicht abgesegnet. Da hatten wir gleich mal 17 Positive, von denen dann 12 gestorben sind. Und im vierten Stock hatten wir auf einer Station einen, den konnten wir dann dort auf die Station mit den Positiven verlegen und die anderen haben es nicht bekommen. Also insofern war das schon sinnvoll. Und dann haben wir, als die Schnelltests kamen, die ganze Zeit das Arztmobil vors Rathaus gestellt und es wurde für alle kostenlose Schnelltests angeboten. Da gab es noch keine Schnelltests offiziell, sodass die Angehörigen Weihnachten mit ihren Angehörigen oder mit der Oma oder dem Opa verbringen konnten. Ja, weil ich hatte da einen Anruf beispielsweise von einer älteren Frau, die zu mir gesagt hat, sie ist über 80 und sie weiß nicht, ob sie überhaupt noch mal ein Weihnachten mit ihren Enkeln feiern kann. Und sie hat Angst, dass sie ihren Tod bringen. Und die Enkel sagen auch, sie wollen nicht kommen, weil sie Angst haben, sie anzustecken. Und da konnten wir schon viel Not auch lindern. Das war mir unheimlich
Da
wichtig.
waren Sie auch eine richtige Vorreiterin, und haben dann ja auch 2020 dafür das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen. Wie sehr haben Sie sich damals gefreut, dass, ich sag mal, die Arbeit und dieses ja eigentlich Vordenken auch anerkannt wird und auch gesehen wird?
Also ich habe mich damals sehr gefreut. Allerdings muss ich sagen, ich bin ja schon vorgeschlagen worden fürs Bundesverdienstkreuz, wirst du ein halbes Jahr vorher. Und Corona hat ja Anfang 2020 hat es ja erst begonnen. Ja, ich habe eigentlich das Bundesverdienstkreuz bekommen oder bin vorgeschlagen worden durch die Flüchtlinge. Ja, das andere kam dann dazu. Also das wurde dann auch erwähnt, natürlich mit den Tests in Altersheim. Aber beispielsweise die mobile Teststation vor Weihnachten, die war noch gar nicht aufgebaut. Die kam erst danach dann im Anschluss. Ja.
Also hätten Sie es wahrscheinlich sowieso bekommen, ja, okay. Ja, gut, aber eine sehr, sehr große Ehre auf jeden Fall.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, weil ich habe es auch direkt vom Bundespräsidenten in Berlin bekommen und das ist schon was Besonderes, das stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt schon am Schluss des Podcasts angekommen und bei der Schlussfrage, die ich ja jedem meiner Gäste stelle. Und zwar, ja, wir kennen uns ja jetzt noch nicht so gut und so lange, aber wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen würden, was würden wir denn dann wohl zusammen machen?
Also ich glaube, wenn wir einen Tag zusammen verbringen würden, dann würden Sie sich wundern, was für ein buntes Leben ich habe und wie vielseitig mein Leben ist. Ja? Dann würden wir meinetwegen morgens beispielsweise in der Praxis sitzen, Patienten behandeln. Zwischendurch würde ich mal als Notarzt rausgerufen oder als leitende Notärztin. Dann würde ich mittags Hausbesuche machen und abends würde ich mit Dieter Thomas Kuhn und Philipp Feldkeller, also mit DTK, der Band, auf Lesetour gehen und mein Buch aus meinem Buch vorlesen. Bisher, ich habe ja davor auch schon ein Buch geschrieben, eine Biografie. Und da treten wir die ganze Zeit auf. Wir werden auch mit dem neuen Buch auftreten. Und das ist riesig spannend, weil die Band dazu singt. Tommy liest auch aus dem Buch vor und das kommt super gut an. Und macht uns riesigen Spaß. Und Ihnen wird es auch Spaß machen.
Das glaube ich auch. Das klingt sehr, sehr gut und sehr, sehr abwechslungsreich. Also von allem was dabei.
Ja.
Ja, super. Dann wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Spaß auf der Tour und danke, dass Sie heute mit mir gesprochen haben.
Ganz herzlichen Dank und ich wünsche allen auch viel Freude beim Lesen und bleibt alle gesund.
Tschüss.
Tschüss.